Boom, boom, hallo liebe Freunde, Filmfreunde genauer gesagt. Wir sind heute am Start und zwar ist es der Wahnsinn, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie sich das anfühlt, zweimal hintereinander einen Podcast aufzunehmen. Wir waren 2016 doch recht unbeständig zu euch. Letzte Woche haben wir uns dafür schon entschuldigt. Ich denke, das hat auch nicht ausgereicht. Nochmal fett sorry. Aber wir haben es mal geschafft, nicht einen Podcast ausfallen zu lassen, sondern machen heute mal ein Versprechen wahr, ein ganz neuer Move von uns. Denn wir sind wieder da.
Und ist auch aus Winterpause.
Genau, das sagen wir jetzt gleich. Und entsprechend, also heute ist die angekündigte letzte Folge der Fan-Favorites, die letzte Folge dieser aktuellen Staffel. Nächstes Jahr beginnen wir dann im Januar mit einer neuen Staffel. Schon mal die gute Nachricht, wir bleiben am Start. Aber wir müssen natürlich das Filmjahr 2016 auch nochmal eine Runde Revue passieren lassen.
Serien lassen lassen vor?
Mal gucken, wie sich das Gespräch so entwickelt. Okay. Wir können sicherlich auch nochmal ein paar Worte über die eine oder andere Serie verlieren, wenn uns danach ist. Aber im Moment ist uns erstmal nach einem Jingle. Just have a brain fart. So, das Jiggle ist vorbei und wir sitzen hier in der mittlerweile schon sehr klassisch anmutenden Besetzung. Philipp Schleinig ist da und knuspert noch den Rest seines Würstchens weg. Es sieht ein wenig gewöhnungsbedürftig aus, weil er mehr gerade lutscht, als dass er kräftig zubeißen würde. Darüber amüsiert sich natürlich Christoph Koch, der auch hier am Start ist. Und zu meiner Linken... damit ihr euch mal vorstellt, wie wir hier so sitzen, ist der Meister, der Bierbraumeister aus Charlottenburg, Andreas Engelhardt, am Start, der Joe Pesci des Podcasts. Mein Name ist Marek Bebang und wir fangen an, heute der große Jahresrückblick.
Rückblick
2016, garantiert mit vielen Lücken.
Und Spoiler, nein.
Schauen wir mal. Ohne Spoiler. Wir spoilern nichts.
Aber vorher, bevor wir damit anfangen, wollte ja Andi noch was loswerden.
Genau.
Der war ja wie so ein kleiner Junge
am
Montag.
Ja.
Weil der kleine Andi durfte sich dieses Star Wars angucken, was jetzt rauskam. Von dem wahrscheinlich jetzt, also ich glaube, Star Wars Rogue One ist der am unterhypteste Star Wars Film
aller Zeiten.
Ja, ich glaube sogar Star Wars Episode 2 und 3 wurden krasser erwartet als Rogue One.
Ja. Stimmt, wahrscheinlich, wenn man sich gehofft hat, der muss jetzt gut werden.
Weil alle immer denken, das ist nur ein Spin-off.
Genau, also es ist kein echter Star Wars Film, es ist nicht Teil der offiziellen Reihe, ist aber trotzdem ein echter Star Wars Film, weil es einfach in dem Universum spielt. Es ist ein Ableger, aber anscheinend ist dieses Wort Ableger wahnsinnig abschreckend. Denn also selten haben wir wirklich über Star Wars berichtet mit so wenig Resonanz.
Ja.
Oder auch so rein im privaten Umfeld einen krass underwhelmten Freundeskreis erlebt.
Ja,
die Zahl fehlt. Du kannst sagen, geil, Star Wars 7 kommt und nächstes Jahr kommt Star Wars 8, aber
ja,
Rogue One, was sagst du?
Man hätte Star Wars R1 machen können.
Geh mal auf eine WG-Party und sagst du, Alter, ich habe Rogue One gesehen. Also,
hä? Kenn ich nicht.
Ja, den neuen Star Wars Film.
Star Wars 8.
Kommt der nicht nächstes Jahr?
Ja, genau.
Ja. So,
Habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Star Wars 8?
Ja, nee,
echt? Noch nicht Star Wars 8.
Also Star Wars 8 kommt nächstes Jahr, aber dieses Jahr, und zwar bereits heute.
Ja.
Also ich hoffe, ihr hört es heute am Donnerstag, wenn wir es hinkriegen mit dem Upload. Wir nehmen heute donnerstags auf, nicht mittwochs, nochmal so hier ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Falls wir es nicht hinkriegen, heute ist morgen. Dann ist er aber auf jeden Fall schon im Kino. Wir gehen davon aus, wir schaffen das, wir sind optimistisch. Also heute Donnerstag startet Star Wars Rogue One und es gibt einen von uns, der diesen Film bereits gesehen hat.
Und der guckt ganz stolz nach oben in die Luft.
Der ist super proud und es ist Proud Andy.
Hallo. Komm mal raus.
Andy, hau raus, das was geht jetzt ab und sag mal, wie er ausgeht.
Wir müssen dazu auch sagen, Andy hat bisher sich sehr zurückgehalten, nichts über diesen Film zu erzählen.
Ja, weil ihr es nicht wolltet.
Genau, alle, die jetzt hier sitzen, werden also das erste Mal die Meinung von Andreas Engelhardt frisch aufs Tablett serviert bekommen. Vielleicht machen wir ihn auch einfach fertig dann.
Das ist eine Live-Premiere.
Aber das überlegen wir
uns. World Premiere.
Keine Angst, es wird jetzt keine Spoiler geben. Das heißt, wir wollen auch keine Spoiler.
Nein.
Und
ich dachte, ich darf.
Nein.
Nee.
Och, Mann.
Ja, toll,
wir wollen natürlich
alle hier.
Ich habe einen 5-Seiten-Monolog hier vorbereitet.
Ja, schmeiß das weg und zieh den Kleid an. Es gibt auf jeden Fall keinen Spoiler, weil auch wir anderen drei hier im Raum den Film noch nicht gesehen haben. Und natürlich ihr auch noch nicht. Geht ja gerade gar nicht. deshalb darf hier Premium Andi spoilerfrei seine Eindrücke schildern. Bitteschön.
Wollen wir jetzt kurz nochmal erwähnen, was Rogue One überhaupt ist?
Nee.
Oder
nee, weiß wir jetzt gehen jetzt einfach davon aus, okay, dass gut, die Leute, die diesen Podcast hören, wissen, was Rogue,
ja.
Rogue One ist.
Rogue One ist, und wenn, dann guckt ihr das nach auf www.kino.de.
Oh Gott.
Gut, dann starten wir mal ganz banal mit den üblichen Labels. Für mich war es der Blockbuster des Jahres und der
Spaß.
Beste.
Komm, genau. Mutter einmal kommen.
Ja, so langweilig reicht, anderes Thema.
Also der Blockbuster des Jahres, er war besser als Episode 7 für mich. Er ist auch sogar der beste Star Wars Film seit Empire Strikes Back, meiner Meinung nach.
Wie, du fandst Episode 1 nicht gut?
Ich dachte Rückkehr der Jedi-Ritter.
Ah, ey, heißt der Andi.
An die Ranking im, von allen Star Wars Filmen, welcher Platz?
Ah, das der ist zweitbeste.
Oh, ja, das ist jetzt schwierig. Wahrscheinlich der drittbeste, weil die ersten beiden, also Episode 4 und 5 sind ja immer noch so Kindheitserinnerungen und Nostalgie. Ja. Und
Rückkehr der Jedi-Ritter ist kein Kindheitserinnerung, keine Nostalgie?
Doch, aber Rückkehr der Jedi-Ritter hat mich irgendwie nie so krass begeistert. Also das große Finale, klar, mit Darth Vader und Luke, aber so Ewoks und Endor,
Andy schon in Alter, Andy, 15 Jahren.
Andy mag keine Ewoks.
Ich habe mit 15 Jahren die Star Wars-Filme gesehen und dachte mir so, na geil.
Ja, ich dachte mir damals wahrscheinlich auch geil, aber ich habe den dann irgendwann später nochmal gesehen und dachte mir dann, ja, nee, der dritte ist jetzt nicht so geil.
Du meinst den sechsten?
Ja, den sechsten.
Lass mal alle hart verwirren.
Ja. So, Rogue One sollte man auf jeden Fall im Kino sehen, weil das ist ein krasses Action-Spektakel auf jeden Fall, vor allem zum Ende hin. Ich war ehrlich gesagt auch überrascht, weil das wurde uns ja im Vorfeld so verkauft als neue Duftnote im Star-Wars-Universum, Kriegsfilm, das dreckige Dutzend nur in einer weit, weit entfernten Galaxis. Und nachdem jetzt diese ganzen Reshots-Diskussionen kamen und dergleichen, dachte man, okay, Disney schraubt das jetzt doch wieder auf ein familienfreundliches Niveau zurück. Aber die ziehen das echt ganz gut düster, gritty durch. Also das hätte ich so nicht gedacht.
Ich habe genau nämlich anderes gelesen, dass viele gesagt haben, ja, das ist jetzt nicht der Kriegsfilm, den man uns versprochen hat, sondern eher so ein bisschen...
Es ist natürlich nicht Apocalypse Now und es ist nicht der Soldat James Ryan. Also sie sind dann eben noch bei der FSK 12-Wertung da. Aber das wird trotzdem ernst und heftig. Und vor allem, es gibt eine Szene mit Darth Vader, das, also allein deswegen würde ich schon nicht mit einem 6-, 7-, 8-jährigen Kind reingehen, weil die ist so unfassbar gruselig eigentlich schon.
Oh, okay.
Die ist wirklich richtig geil.
Wir müssen dazu sagen, Andi guckt nicht so gerne Horrorfilme.
Aber kleine Kinder mögen doch zu Darth Vader und so.
Ja, ja, aber die Szene, die ist wirklich, also das, da merkst du, warum man durchaus mal Angst vor Darth Vader haben kann.
Hast du mal den letzten Maze Runner-Film gesehen?
Nee.
Der ist auch ab 12.
Ich hab keinen einzigen gesehen.
Alter, der ist fucking gruselig, da spielen Zombies mit.
Aber ja, stimmt,
aber ohne Witz, man, da hab ich mich auch im Kino so ein bisschen dann so, wow, krasser Kerl.
Na gut. So, Rogue One, ich fand's erstaunlich, weil sie haben es meiner Meinung nach perfekt geschafft, die Mische zu halten zwischen, es fühlt sich an wie ein Star-Wars-Film, also wirklich, als wenn es in diesem Universum spielt, aber trotzdem einen neuen Wind da reinbringt. Also weil es eben eine Rebellengruppe ist, sie haben sich mit den Designs wirklich neue Sachen einfallen lassen, die man hier und da überall mal entdecken kann und die Spaß machen. Ja, der Soundtrack ist der Wahnsinn, das geht auch in die ähnliche Richtung, weil es stimmt immer mal wieder so ein Thema an, das du gewohnt bist, allein auch wenn der Titelscreen kommt. Aber sie haben das trotzdem alles immer variiert. Und es gibt einige schwerfälligere, düstere Themen, die für mich wunderbar funktioniert haben. Also allein deswegen würde ich mir den Soundtrack auch gerne nochmal irgendwann so anhören.
Kannst du wahrscheinlich ab morgen machen.
Ja, ja, vermutlich, hoffentlich.
Von
Michael Giacchino.
Ach ja,
Michael Giacchino.
Oh, der hat doch letztens auch einen Soundtrack gemacht, wo ich mega enttäuscht war. In dem Film, den wir beigesehen haben, wo wir am Ende waren so, der?
Dr. Strange.
Stimmt, Dr. Strange. Das
ja gut, das stimmt. Wo ich ein bisschen enttäuscht war, der erste Teaser-Trailer damals hat er mit diesem Sirenen-Warnsignal-Sound noch gepunktet. Und das hörst du hier ab und zu mal so im Hintergrund, im Finale, aber es ist nie so präsent. Und ich hätte mir vorstellen können, wenn sie das noch ein bisschen markanter, dass dich das auch nochmal ordentlich zermürbt hätte, weil es einfach so eine Beschallung ist. Aber ja, das fand ich ein bisschen schade.
Hey Andi, weißt du, für welche Serie Michael Giacchino den Soundtrack 6 Staffeln lang geschrieben hat?
Lost?
Lost, ja.
Ah, cool.
Mach weiter, bitte.
Auch wenn es ein Kriegsfilm ist, der oftmals düster oder bei Darth Vader auch durchaus gruselig wird, hat er trotzdem lustige, spaßige Momente, die bei mir auch alle gezündet haben. Also vor allem Alan Tudyk spricht ja hier einen Androiden oder einen Cyborg-Droide, so nennt man es bei Star Wars. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, der wird definitiv ein Fanliebling. Also der Echt? Typ rockt richtig gut.
Boah, alles, ja, was ich gelesen habe, hat irgendwie gesagt, ja, Sidekicks sind da, aber haben irgendwie keinen,
nee, also
Sinn.
Den fand ich echt, ich musste immer lächeln, sobald er einen Spruch rausgehauen, okay, hat. Also das kann, aber bei mir mit, also, meiner Liebe für Intuitic zusammenhängen, aber...
Ist es so ein bisschen wie dieser Baukasten in Interstellar?
Ja, genau.
Okay.
Nur noch ein bisschen zynischer und, okay, sarkastischer.
Ja. Okay, den fand ich ja gut.
Ja, und dann, sie haben es auch wunderbar verstanden für mich, diesen Cast, naja, obwohl diese Rebellengruppe, die im Fokus steht, unterzubringen. Also jeder hat so seine Rolle, jeder ist unterschiedlich, jeder hat seine Bedeutung auch für die Mission und du hast zu jedem ein anderes Verhältnis, das sich auch in relativ kurzer Zeit schon aufbaut. Leider werden manche Stars so ein bisschen verheizt. Also Forrest Whitaker und Mads Mikkelsen hätte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft. Aber ja, vielleicht waren da dann die Reshots schuldig, dass das eigentlich ein bisschen mehr geplant war, mit denen zu arbeiten. Aber so konzentriert man sich eben auf dieses Squad und das ist, glaube ich, auch nicht das Verkehrteste, weil darum geht es ja im Endeffekt. Ben Mendelsohn ist auch noch ziemlich krass als Bösewicht, also ist ja der neue Imperiums-Obermotz und ich habe es im Original gesehen in der Pressevorführung und ich wusste gar nicht, was der für eine krasse Stimme hat, wenn der wütend sein kann. Also du merkst, dass der wütend ist und du merkst, dass der auch durchaus einschüchtern kann und du nimmst dem sofort ab, dass der einfach Autorität hat. Ja, sonst, das war jetzt alles Positive. Unterm Strich muss ich allerdings sagen, trotzdem, dass so ein bisschen Wehmut mitschwingt, weil ich hatte mir doch noch etwas mehr erhofft. Und vor allem, ich sehe, dass alle Zutaten eigentlich da waren, um eigentlich ein ziemlich geiles Meisterwerk abzuliefern. Nur das wurde dann...
Er hat das Wort Meisterwerk benutzt.
Ja, ja. So war es jetzt für mich ein sehr guter Film. So mit ein paar anderen Stellschrauben noch gedreht, hätte es meiner Meinung nach einer der besten Blockbuster überhaupt werden können. Aber... Das Editing war vor allem bei den Action-Szenen teilweise so ein bisschen, da verstehe ich dann immer nicht, warum man nicht einfach mal ein paar längere Plansequenzen macht, um dich wirklich in diese Szenerie mit reinzuziehen. Auch in der finalen Auflösung wurde da teilweise ein bisschen zu viel durcheinander gecuttet, wodurch es dann emotional irgendwie nicht so ganz gefruchtet hat. Auch eine Rede fand ich, also eine emotional gemeinte Rede, hat bei mir überhaupt nicht gezündet. Es wirkte so ein bisschen, aber gut, vielleicht bin ich da mit meiner sarkastisch-zynischen Art auch einfach
wahrscheinlich
der Falsche für. Und Philipp verdrückt dann wieder ein Tränchen und denkt sich, ja.
Also bei, ja, deinen emotionalen Zuckungen, glaube ich, heule ich 8 Liter.
Ja, wahrscheinlich wieder nicht. Wahrscheinlich bist du dann wieder so, was redet der Junge? Aber nee, ich habe vor allem gemerkt, dass so einzelne emotionale Momente dann doch im Nachhinein noch so ein bisschen Nachgehalt haben. Was ja auch nicht das schlechteste Zeichen ist. Nur ich denke eben, es wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen einfach.
Okay.
Ja.
Und aber sonst, welche Blockbuster hast du dieses Jahr gesehen, dass du sagen kannst, das ist der beste Blockbuster des Jahres?
Alle Comic-Verfilmungen.
Du warst jetzt fies, ne? Weil ich habe auch nicht so viel.
Ja, gesehen. Gut.
Aber okay, was, ja, kann ja auch nicht so viel, oder?
Ja, eben, aber so Independence Day 2 fehlt mir, okay.
Boah,
aber ich,
nee, glaub, das kann nur besser sein,
ja, als eben, Independence Day 2. Deswegen, also, aber allein wenn du sagst, besser als alle Comic-Verfilmungen, also da hatten wir ja schon Deadpool, Civil, ja, War, Batman wie Superman. Mhm.
Doctor Strange,
genau. Und da ist Rogue One für mich dem einen wirklich überlegen. Okay. Und was man ja bei Force Awakens so dieses große Kritikpunkt hat, dass es einfach nur so eine Aufbereitung von einem möglichen Star-Wars-Themen ist, das macht Rogue One auch nicht. Es gibt ein paar Cameos, die du wiedererkennst. Eins haben sie sehr, sehr gut untergebracht. Damit hätte ich auch niemals gerechnet, dass das kommt. Aber das hat auch zu einem allgemeinen Gelächter im Kinosaal geführt. Also es hat allen gefallen und es wurde auch wirklich gut eingebaut. Ein anderes wirkte dann schon wieder leider ein bisschen so erzwungen und deplatziert. Also auch da... Ja, kleine Kritik, aber
okay.
Also in einem wirklich cooler Blockbuster, den man im Kino wahrscheinlich nicht verpassen sollte.
Weil ich frage mich gerade, wann ich gehe. Also ich weiß ja, dass man bei Star Wars 3 Wochen nicht ins Kino gehen konnte, weil man sonst in der ersten Reihe sitzt. Aber ich frage mich, ob man jetzt Samstag gehen kann.
Klar, ist doch nur Rogue One.
So ja, um 4 Uhr nachmittags, ohne dass man irgendwie dritte Reihe sitzen muss, weil alle irgendwie wie die Bekloppten da reinstürmen. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Außer nach diesem Podcast, weil ja sehr, sehr viele Leute hören.
Ja,
und jetzt wird natürlich nach dieser Kritik, kannst du es hier zumindest hier vergessen jetzt. Ne?
Genau, also auch die 4,3 Millionen Leute aus Deutschland, die uns das gerade hören. ich gehe wahrscheinlich Samstag gegen 16 Uhr in irgendein Kino in Berlin. Bitte kommt nicht.
Okay, also Samstag gegen 16 Uhr im Berliner Raum. Gute Zeit, um beispielsweise einen Weihnachtsbaum zu kaufen oder andere Dinge zu machen. Ins Kino geht ihr dann bitte später. Damit Herr Koch gechillt sich einen Platz aussuchen kann, weil er kommt 5 Minuten vorher, stellt er sich an und sagt einmal in Rouge.
Genau, Rouge.
Ich gehe am 23.
Echt?
Ja.
Mit deinen Jungs!
Ja. Ja. Magdeburg! auf Deutsch.
Ja, ich freue mich jedenfalls. Ja. Ich werde ihn wahrscheinlich auch auf Deutsch. Ja.
Mit der Landsmannschaft Magdeburg.
Nee, ich würde ihn schon auf Englisch empfehlen. Also allein wegen der Madison. Das,
ja, ich glaube, die Stimme macht da sehr, sehr viel.
Zweiten Mal nochmal auf Englisch. Und Alan Tudyk, ich weiß nicht, wie die deutsche Synchro das dann auch so
überbringt. Ja,
also der ist das schon.
Dieter Hallervorden.
Palim, Palim. Du hast Fantastic Beasts gesehen, ne? Ist der besser?
Stimmt, den habe ich auch gesehen. Ja, natürlich.
Okay.
Fantastic Beasts hat
den muss ich halt auch noch gucken. Ja, aber du hast ja nur 24 Filme dieses Jahr gesehen, die ins Kino kommen.
26.
Oh, meine Lieben, das ist im Grunde schon ein Wahnsinnsübergang.
Ja, ne?
Weil heute ist es Übergangs-Chris. Das ist sehr geil. Und zwar kommt jetzt der beschämende Part des heutigen Podcasts. Denn es handelt sich über einen Jahresrückblick. Und wenn ich mir so angucke, worüber sich die Herrschaften schon bedröppelt, irgendwie in Leere in ihren Augen in den Raum gucken, weil dieses Jahr so wenig Filme geguckt wurden. Ich kann mich da ebenfalls nicht mit rumbekleckern. Das heißt, es wird ein Jahresrückblick mit der einen oder anderen Lücke. Und die Frage ist vielleicht, liegt es an uns oder war das Kinojahr 2016 einfach nicht so berauschend?
Ich glaube, was die großen Filme anging, nicht wirklich.
Also ich hab meine Filme durchgeguckt, die ich gesehen habe. Und ohne Witz, ich ging immer, als es so hieß, dein Film des Jahres, der dieses Jahr ins Kino kam. Mhm. Und es war so... Ja, kann man machen. Aber ich war bei keinem so, ja, das ist er. Und der es gewesen wäre, kommt halt dieses Jahr nicht ins deutsche Kino. Ja. Deswegen
also ich hatte musste da,
ich dann, es ja. waren dann keine, also ich hatte dieses Jahr meine höchste Wertung, die ich vergeben habe, war eine 9. Und das war kein Film, der dieses Jahr rausgekommen ist. Und ein Film, der dieses Jahr rausgekommen ist, war eine 8,5. Und der ist dann auch geworden.
Klar, aber was war nochmal die 9?
Me, Earl and the Dying Girl.
Der ist vom letzten Jahr.
Ja.
Naja. Ja, nee, also es ist echt so die Frage. Ich habe mir auch Gedanken gemacht und mich so gefragt, ob irgendwie 2015, da habe ich das Gefühl, dass da einfach andere Sachen noch im Kino waren, die ich abgefeiert habe.
Ich habe gerade überlegt, was mein Film 2015
also war.
Also
Max Fury.
Ja, genau. Also zum Beispiel
Whiplash, Birdman.
Stimmt.
Oh ja.
Whiplash, okay. Supergeil, Birdman, supergeil, ja, Mad Max Fury Road, supergeil. Auch letztes Jahr Star Wars 7.
Ja.
Cooler Blockbuster so.
Gestartet, den ich großartig fand.
Und noch ein paar andere. Und ich hatte doch auch irgendwie was zum Wählen.
Ja.
Also so, was ich meine. Also es war, nehme ich jetzt Mad Max oder nicht oder so. So dieses Mal wird es schwierig. Aber mal gucken, was wir denn aus dieser verzwickten Situation gemacht haben.
Aber ich hatte das ganze Jahr über schon das Gefühl, also spätestens am Sommer, wo eigentlich so diese Blockbuster-Hochzeit ist, dass man 2016 wirklich eher so auf die Nebenfilme mal ein bisschen gucken müsste, oder? Also so die kleineren Sachen.
Man muss immer auf die Nebenfilme gucken,
weil bei natürlich,
die Blockbuster sind immer underwhelming.
Ja, aber das ist nie. Aber in diesem Jahr verstärkt, weil
ja,
wirklich die großen Blockbuster einfach ausgeblieben sind.
In den Wochen davor, also in den Jahren davor, waren die halt irgendwie noch, hatte ich das Gefühl, vielseitiger. Ich hatte das Gefühl, das war irgendwie dieses Jahr so ein einheitlicher Brei. Also es gab ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Superheldenfilme, die kommen halt aber auch nicht in einem Abstand, also maximal einen Monat Abstand, damit man sich nicht gegenseitig Konkurrenz macht. Andere Filme flüchten dann wieder vor diesen Superheldenfilmen, weil sie wissen, da kommen sie nicht gegen an. Dann ist nicht mehr viel Platz und dann kommen so Schmarrn wie Teenage Mutant Ninja Turtles oder was weiß ich.
Ja, das
und dann wird es auch echt eng. Und das hatte ich habe genau dasselbe Gefühl und deswegen glaube ich, weil wir alle das Gefühl haben, habe ich so mal die Schlussfolgerung, dass das 2016 ja einfach echt nicht so gut war. Letztes Jahr auch bei der Jahreszusammenfassung musste ich sofort ans Anfang des Jahres denken und so Whiplash, Birdman, und dachte mir so, das war geil. Ich bin jetzt auch nochmal Oscar-Verleihung durchgeguckt und es war auch alles so, ja, Big Short, Spotlight, weiß ich, also okay, aber nicht so, wo ich mir denke, bam, das ist auf jeden Fall, ich liebe diesen Film.
Ja, ja.
Natürlich gab es auch gute Filme.
Ja.
Okay, aber,
dann weiß ich ja schon, was dein Film 2017 wird.
Ja, absolut.
Ja.
Also da muss dick was kommen, dass irgendwie.
Deswegen können wir jetzt schon sagen.
Nee, könnt ihr schon mal Werbung machen für.
Deswegen
ja, vielleicht auch wieder unter. Das würden wir gerne machen, wenn der Film kurz vor der Veröffentlichung ist.
Schön, das würden wir gerne.
Oh.
Ja, da freut sich jeder Filmverleiher.
Ja. Diplomaten Chris dazu geschlagen.
Call us.
Deswegen
DC. Diplomat Chris.
Deswegen ist auch mein. Ich sag mal nicht Flop des Jahres, sondern die Enttäuschung des Jahres.
Ach, jetzt starten wir von der Ecke.
Ja, natürlich, wir gehen mit was Positivem raus, oder?
Ja. Stimmt, eigentlich.
Ja. Ja.
Good point.
Ja.
Der mir, also klar, wir haben alle schlechte Filme gesehen, aber der Film, der mir so hängen geblieben ist, weil er mich echt enttäuscht hat, war Hail Caesar von den Coen-Brüdern. Weil ich bin halt ein großer Fan des Oeuvres der Coen-Brüder und habe mich da sehr auf diesen Film gefreut, weil ich auch den Eröffnungsfilm Berlinale in die Presseverführung gerannt und ich weiß noch, dass die versammelte Bagage danach doch sich sehr begeistert von diesem Film zeigte. Und ich war irgendwie so, dachte mir so, krass, entweder habe ich jetzt was verpasst oder ich habe mich halt so auf diesen Film gefreut. Ich fand auch die Trailer großartig, die Besetzung ist Hammer. Dann machen die Coen-Brüder mal wieder so einen leichten Film. Und dann hat er mich, also ich kann mich echt an sehr wenig erinnern. Ich weiß, dass mein unmittelbares Gefühl danach war so, das war echt, das war leider enttäuschend. Also ich muss, es ist halt für mich, die Coen-Brüder, selbst True Grit, war jetzt nicht das Meisterwerk, aber er war halt irgendwie noch sehr unterhaltsam. Aber Hail Caesar fällt für mich echt darunter. Und das hat mich geärgert, weil ich halt jetzt im Nachhinein, wenn der geil gewesen wäre, das auch so wieder Anfang des Jahres mein Film des Jahres gewesen. Aber
was kam denn vor True
Grit? Ist es nicht wissen. Serious Man kam.
Und vor A Series, irgendwann bin ich ausgestiegen bei den
Coens. Also bei den Coens hast du ja die, den Oscar-Film, ach, hier, No Country for Old Men.
Genau,
nach No Country for Old Men hast du als erstes, nee, Burn After Reading.
Nee.
Doch.
Der kam nach No Country for Old Men?
Ja. Danach kam direkt, danach haben sie geswitcht wieder zur Komödie.
Okay, hätte ich auch andersrum gedacht.
Und danach kommt halt...
Inside Llewyn Davis.
Nee, danach kommt erstmal noch Serious Man, True Grit
und
Inside Llewyn Davis, der super geil ist.
Ja.
Und dann Heil Caesar.
Ja, und Serious Man ist wahrscheinlich für mich immer noch der beste Coen-Film. Und, ja.
Das finde ich auch bizarr. Ja. Aber
Inside Llewyn Davis fand ich halt großartig. True Grit war so okay. Für mich ja, also ich fand den halt...
Wer ist bei dir denn?
Fargo.
Echt?
Ja.
Da war ich ein bisschen underwhelmed, dass ich den das erste Mal geguckt habe.
Ich fand den
super. Die haben unterkühlt. Halt, die Coen-Brüder haben halt hier mit diesem Catherine Zeta-Jones-Film und George Clooney-Film da nicht jetzt immer die Film-Highlights abgeliefert, aber also das war mal eine Gurke neben doch meistens brillanten bis sehr guten Filmen. Und der Film war nicht, der war okay. Also es ist halt schmerzlich, so ein okay. Weil er hat mir den angeguckt, der hat mich...
Aber fandst du den schlechter als Lady Killers?
Ach stimmt, den gab es ja auch noch.
Ach, du weißt, Lady Killers
von Killer Tom Hanks, oder?
Ja, das ist mein persönlicher, also den Film finde ich von den allen Coen-Filmen am schlechtesten.
Nee, also ich habe den nur einmal vor 15 Jahren oder sowas gesehen, aber schlechter nicht, weil der hatte halt auch durch seine Schauspieler halt echt Stärken so. Also der als Mitspieler Ralph Fiennes und Tilda Swinton und hast du nicht gesehen, der war halt echt, hätte auch trumpfen können. Und der Trailer hat ja einen Eindruck vermittelt, so... Cool, das ist so diese Ära des Studiosystems und dann ist irgendwie noch ein bisschen Verschwörung und sowas alles, aber das Drehbuch war einfach zu schwach, als dass die Schauspieler da hätten glänzen können. Aber er ist schon sehr niedrig angesiedelt, muss man sagen.
Habe ich nicht gesehen. Aber ich habe ihn, es gibt zwei Filme dieses Jahr, die ich aufgrund dessen, was ich gehört habe, was ich gelesen habe und also die, sagen wir mal, so rausgeflogen sind, dass sie jetzt nicht auf meine muss ich noch nachholen 2016 Liste kommen, nämlich Hail Caesar und Hateful Eight.
Ja.
Sind beides Hateful Filme, wo ich mir denke, habe ich keinen Bock? Also da habe ich irgendwie gerade schon... Ja,
der hat viel Dresche bekommen, weil man von Tarantino halt so wahnsinnig viel gewohnt ist. Aber
nach dem, was ich alles so gehört habe, wäre das so ein Film, wo ich mir sage, wenn ich alles abgearbeitet habe und mal der bei Amazon Prime für Umme oder bei Netflix ist dann...
Das Problem bei dem ist halt, der geht auch ewig.
Ja, dann bin ich halt vielleicht dabei. Aber der ist jetzt... Weil ich habe jetzt nämlich angefangen, eine Liste zu machen mit Filmen, die ich halt dieses Jahr noch nachholen will. Und da habe ich gesagt, nee, die 3 Stunden kannst du irgendwie besser investieren und dann lieber 2,5 Filme gucken. Ja. Und halt einmal Hateful Eight.
Also Hateful Eight habe ich auch im Kino gesehen damals und fand Momente echt sehr, sehr geil, aber so als Gesamtwerk war es ein unfassbar langgezogener, aufgeblähter Film, wo ich echt das Gefühl hatte, jetzt hat sich der gute Quentin Tarantino mal gedacht, ich habe das einfach drauf und ich zelebriere irgendwie meine Art, Filme zu machen, aber da fehlte dann letztlich die Substanz.
Ja.
Also das ist so, jetzt ist auch mal gut, Leute.
Ja, das hat er leider als Krimi versagt, was es lange Zeit sein wollte.
Das ist schade, weil ich mich da sofort drauf gefreut habe und bis jetzt den Film einfach, irgendwie, ich lasse mich da nicht zu schnell beeinflussen, aber schon beeinflussen, wenn man mit mehr als 3 Leuten redet und alle sagen, Alter, super lang und muss man nicht und so.
Und dann hörst du die große Rückkehr von Ennio Morricone. Ennio Morricone ist mein persönlicher Lieblings-Soundtrack-Komponist ever so. Das wird ja auch bleiben. Er hat doch da auch keinen schlechten Soundtrack abgeliefert. Aber dann guckst du dir diese Special-Version an, wo am Anfang nur so ein Bild ist. Und dazu kommt halt so ein Song von dem. Wenn du diese Melodie hörst und überlegst dir, was der alles für andere geile Soundtracks gemacht hat, dann ist das halt auch, fand ich, von der musikalischen Untermalung hart underwhelming. Mhm. Mhm. Aber das ist ja vielleicht ein bisschen Geschmackssache. Ne? Also, weil ja. Mucke finde ich das immer schwer zu sagen, dass das jetzt gut oder schlecht ist. Ja. Glaube ich, fast noch mehr so eine Gefühlssache als jetzt so ein Film.
Ich fand die zum Beispiel ziemlich geil. Also vor allem dieses Anfangsthema von Hateful Eight. Aber ich habe auch nicht so wahnsinnig viel Ennio Morricone gehört. Von daher.
Wer möchte seine nächste Enttäuschung
rausbesorgen? Achso, wir machen erstmal alle Enttäuschungen oder will Phil
sich selbst sozusagen ja, und dann mit positiven Dingen rausgehen?
Gut, ich mache heute was, ich habe mir was überlegt, weil ich mir so dachte, ich habe wirklich nicht allzu viele große Blockbuster oder so gesehen, muss aber noch einiges nachholen. Deshalb bleibe ich bei meinem Top und Flop in Deutschland, um mich etwas abzuheben. Und deshalb habe ich nämlich eine Sache irgendwann doch getan und ich bin ja Tatort-Fan.
Ah, ja.
Und ich bin auch wirklich leidenschaftlicher Tatort-Fan, der jeden Sonntag Tatort
Ich weiß, wo es
okay, ja, ich glaube,
ich weiß,
ich
auch. Hingeht.
Und da gibt es welche, die gefallen mir gut und welche, die gefallen mir weniger gut, aber das macht ja alles nichts. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen, weil ich da schon so mega abgeschreckt von war. Und ich muss auch zugeben, dass die vier Tatorte, die zuvor im TV auf dieses Kinoereignis hinwiesen, wir sprechen hier über den Kommissar, den lässigen, gechillten Nick Chiller, gespielt von Till Schweiger, wiesen also darauf hin, auf dieses Finale, das nun im Kino stattfinden soll. Der erste Tatort im Kino seit über 30 Jahren, also Schimanski jetzt zweimal gemacht, mit zwei meiner Meinung nach einfach mega geilen deutschen Actionfilmen so, die auch die Serie, die Fernsehreihe Tatort so wunderbar im Kino repräsentiert haben seinerzeit. Und dieses Mal, es wirkt wie so ein Fremdkörper. Also wenn ich da als Tatort-Fan rangehe, ich habe ja nichts dagegen, dass man mal was anders macht oder so. Es gibt wunderbare Episoden zum Beispiel aus Wiesbaden mit Ulrich Tukur, die heben alle Regeln komplett auf und das ist, kann man sich angucken und das ist irgendwie interessant. Und das ist für mich einfach ein B-Action-Film, der auch der Reihe nichts bringt.
Aber ich glaube, genau das wollt ihr auch
Tischweiger. Ja, aber ich verstehe das irgendwie nicht. Ja. Also für mich ist das einfach ein völlig unnötiger Film, der letztlich eine Reihe als so vorschiebt, da wo er nicht zu viel zu suchen hat.
Tischweiger würde jetzt sagen, sei doch mal offen. Geh doch mal größer ran.
Ja, ich bin ja auch offen. Ich gucke mir ja auch irgendwie Kommissar Moreau aus Wiesbaden an, der mit seinem Tumor spricht. Und denke mir, ich bin als Tatort-Fan da offen und kann mir das angucken. Aber ich finde, also...
Marek spricht übrigens von Chiller of Duty.
Ja, ich spreche von Chiller of Duty. So, und der ist halt off-duty. Also man darf auch nicht vergessen, mal wieder so eine schwere Familienproduktion. Also ich weiß jetzt nicht, darf ich jetzt diese vier Fernsehtatorte spoilern? Müsste ich, also das kann man den... Story von dem Film nicht
sehr erforscht. Will das irgendwer noch
nachholen? Nein, das will mich keiner mehr nachholen. Also es geht halt daran, er bekriegt halt so einen Clan, den Astan-Clan und dabei wird also seine Frau ermordet und es geht halt, dieses eine fortlaufende Geschichte im Tatort und er ballert halt alles weg und es ist halt, und er hat eigentlich lebt dieser Tatort nur von seinem Sidekick von Fari Yardim, der ganz geil ist und der irgendwie diesen Tatort interessant macht oder ihn auch irgendwie guckbar macht.
Was sagst du denn zu den Tatorten, die dem voranging.
Ja, fand ich alle nicht besonders toll. Also ich fand die jetzt, ich hab die geguckt, da dachte ich mir, naja, so furchtbar, wie viele schreiben, das ist jetzt auch nicht. Es ist halt so eine Action-Variante, sagt mir jetzt nichts, finde ich, braucht kein Mensch, aber gut.
Ich habe diese beiden Tatorte nämlich Anfang des Jahres
geguckt.
Mit meiner Freundin geguckt, das war doch dieses Wochenende. Am Freitag kam der mit Helene Fischer und am Sonntag kam dann der, bevor der Kinofilm kam. Ja. Und ich dachte mir, ich glaube, abgesehen von so selbst diese Traumschiff-Filme, die da immer kommen, sind besser als das, was ich da gesehen habe. Das war die reinste Katastrophe. Es war wirklich das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Also als dann mitten auf der Autobahn auf einmal russische Spezialeinheiten mit einem Helikopter runterkommen und da irgendwie, ich glaube, den Fari Yardim da aufhalten, dachte ich mir so, das ist nicht euer Ernst. Als ob russische Agenten ja in Deutschland auf einer Autobahn mit einem Heli, ey, also und diese Bazooka-Szene, also ist wirklich, nee.
Du bist doch aber Fan von Alarm für Cobra 11.
Ja, aber Alarm für Cobra ist so geil, so realistisch.
Ja, also es ist wirklich so, dass es hat mehr das Gefühl, dass Alarm noch für Cobra 11 einen Kinoausflug gemacht hat.
Hat es noch nie, stimmt, aber es ist die erfolgreichste deutsche Serie aller Zeiten.
Aber also, da sollte man darüber vielleicht mal was schreiben.
Was?
Ja.
Zumindest ist keine Serie in Deutschland in so vielen Ländern verkauft worden wie Alarm für Cobra
11. Entschuldigung, ja, Helene Fischer in allen Ehren, aber ihre Rolle ja als russische Doppelagentin da oder was sie war mit ihrer schwarzen Perücke. Und dann die ganze Zeit, ich bin Tanja, ich will meine Freundin retten. Ja.
Alter, aber zu ihrer Ehrenrettung, sie ist ja auch in Russland geboren, also sie darf das.
Ja, umso schlimmer ist
es. Nein, ich wollte einfach nur sagen, ich bin Tatort-Fan, ich fand das halt einen ungelungenen Kinoausflug und fände es schade, wenn jetzt, eventuell andere Pläne mit anderen Kommissaren darunter leiden würden. Und überhaupt, wenn, Herr Schweiger weiter, wenn es denn so ist, sehr viel Geld für seine Sachen kriegt und die anderen das gekürzt wird, finde ich scheiße, gleiches Recht für alle bitte. Und ich bin aber auch generell nicht ein wirklich krasser Schweigerhasser. Also ich habe auch Honig im Kopf oder so gesehen und konnte dem auch stellenweise was abgewinnen. Also ich
bin nach Manta Manta ausgestiegen.
Kann ich auch verstehen. Aber ich wollte es nur auch mal relativieren. Lucky on Heaven's Door finde ich immer noch einen mega geilen Film. Und da gibt es schon ein paar Sachen, die ich mir auch gerne angucke. Also nicht, dass es jetzt gleich heißt, ach, der mag das nur nicht, weil er den Schweiger nicht ausstehen kann.
Ja, aber nee, genau. Craft nicht verstehen.
Nee, das meine ich gar nicht, sondern ich finde, der kann durchaus ein gutes Mainstream-Blockbuster-Kino machen, was mir oft persönlich nichts sagt. Aber zum Beispiel bei Honig im Kopf fand ich, das kann man so machen. Und da bin ich auch völlig d'accord, wenn das so ein Hit wird. Warum denn nicht? Aber ich fand jetzt diese Tatortnummer jetzt eher schwach und dann soll er weiter kein Ohrhasen und so machen, finde ich irgendwie besser.
Ja, genau. Ich glaube, es liegt auch nicht an Til Schweiger, dass diese Tatort so scheiße sind. Es ist einfach an diesen hirnrissigen Ideen, mit denen die da aufwarten.
Ja, genau. Aber dann gehen sie zu Til Schweiger und sagen so, ey, guck mal, wir würden das machen. Und er so, das mal was anderes. Das mal richtig geil. So haben wir im Tatort noch nicht gesehen. Finde ich richtig gut, so mit Action und Heli und so.
Und ich nehme Til Schweiger tatsächlich immer irgendwie ernst. Ich habe auch Honig im Kopf damals gesehen. Ich fand ihn echt bewegend. Und da fand ich halt auch Til Schweiger nicht schlecht, weil er hat einfach ganz normal einen Sohn gespielt, dessen Vater Alzheimer hat, und das bewegt einen oder das nimmt einen mit. Aber wenn du so ein knallharter Nuschender Ding, meine Frau tot, meine Tochter ist entführt, jetzt muss ich ja mit dem Abu Shaka Clan aufnehmen oder keine Ahnung, dann ist das einfach nur noch dumm.
Das ist nicht so geil. Genau, und dann noch eine kleine Empfehlung. Leider ist nämlich der Tatort, der davor in Hamburg war, der ist dann aber den Zuschauern sehr schlecht angekommen, mit dem Kommissar Cent Batu, gespielt von Mehmet Kurtulus. Da mal reingucken, das ist auch Action. Auch irgendwie ein Lonesome-Ermittler-Typ und so. Das war zum Beispiel super geil. Schade, dass das abgesetzt wurde für das.
Wo wir gerade kurz bei deutschen Filmen sind, mir ist was aufgefallen. Ich will das nur dazwischen schieben. Mhm. Marek, wir haben doch mal erzählt über einen, wie heißt der Schauspieler, der bei O'Boy mitspielt?
Tom Schilling.
Der hat doch mal in so einem deutschen Thriller mitgespielt, wo er einen Undercover-Cop spielt. Ja. Und,
den habe ich gesehen.
Wie hieß denn der?
Zu sagen, aber den.
Fuck.
Der war aber ganz geil.
Ja, genau. Und den gibt es jetzt auf Netflix. Ach was. Ich habe den letztens gesehen und dachte mir so, wie, kenne ich? Ist der, glaub ich, auf der anderen Seite oder so?
Das kann sein, aber der war ziemlich geil.
Und ich wollte nochmal einen Film ansprechen. Ich mag nicht so gerne deutsche Filme, aber der war mega gut. Und den gibt es jetzt auf Netflix. Also wenn ihr Netflix habt, ich suche ganz schnell mal den Namen raus. Und so lange gebe ich mal an Andi weiter, der mal seine Enttäuschung des Jahres präsentieren darf.
Ja, vom besten Blockbuster des Jahres für mich, also Rouge 1, zum schlechtesten zum schlechtesten Suicide Squad. Also, wenn man nach Enttäuschung geht, war Batman wie Superman, glaube ich, noch enttäuschender für mich, weil da habe ich noch was erwartet. Aber, und man muss auch sagen, der war halt auch noch besser als Suicide Squad, weil Batman wie Superman war innerlich auch, aber sah riesen noch gut aus. Nur Suicide Squad haben wir ja Gott sei Dank in der PV gesehen und ich bin froh, dass ich dafür kein Geld ausgeben musste, weil das war... Ich weiß nicht, wie oft ich mir an den Kopf gefasst habe bei diesem Film. Also ich fand, der war eine absolute Zumutung und Katastrophe oftmals. Und da wurden... Es gibt ja in Filmen manchmal so Momente, wo du dich fragst, warum haben sie das jetzt genau gemacht? Also das verstehe ich nicht. Warum jetzt nicht einfach so und so? Und es wirkte ein bisschen deplatziert und random. Und irgendwie war so der gesamte Film. Also ich habe einfach nicht verstanden, warum jetzt Harley Quinn in diesem Fahrstuhl da hochfährt und warum sie da auch nochmal angegriffen werden muss von irgendwelchen Viechern zum Beispiel. Und dann, als sie rauskommt, ist aber alles okay und die Leute sind ganz schnell nach oben gerannt, ohne irgendwelche Probleme anscheinend.
Das war doch geil, ne? Sie nimmt den Fahrstuhl und die anderen stehen auf einmal vor ihr, obwohl sie nicht den Fahrstuhl genommen
haben. Ja, und sie hat währenddessen noch gegen Leute gekämpft, die anscheinend nur im Fahrstuhl waren, aber von diesen Henchmen-Viechern da auf dem Weg waren keine. Und das war jetzt nur ein Beispiel, davon gab es halt zig. Und ich erinnere mich noch an den Moment, wo Christoph mir danach, nach der PV gesagt hat, also es gab diese eine Szene, wo er sich an den Kopf gefasst hat. Und danach guckt er hoch, um auf unsere Reaktion zu achten und der Blick geht halt zu mir und ich fasse mir immer noch an den Kopf, weil ich nicht drauf klargekommen bin. Und deswegen, also der Film war, da sieht man mal, wie Reshots auch vielleicht was versauen können. Wobei, das kann man ja nicht so ganz aufdröseln, was genau jetzt, wie, vielleicht wäre der Film ohne Reshots noch schlechter gewesen.
Ich glaube nämlich, weil wenn wir ja noch mehr Szenen vom Joker bekommen hätten, das hätte den Film nicht mehr gerettet. Das war die schlimmste Joker-Darstellung. Ja. Die Leute feiern den auch noch und oder hoffen zumindest, ja, der muss mehr kommen, weil Jared Leto ist geiler Joker und sowas. Ich finde das überhaupt nicht. Nee, ich fand das furchtbar.
Ich habe das auch absolut
fand das so overacting.
Das war halt auch so eine Frechheit. Der wurde ja im Vorfeld wurde da so ein Buhai drum gemacht. Ja. Hier so Method Acting und das wird richtig krasse Aktion und ja, Heath Ledger und Bums, aber wir machen noch was Heftigeres und wir werden das Erbe erfüllen und so und dann ist der 5 Minuten im Film und spielt überhaupt keine Rolle. Du kannst ihn rausschneiden,
das ist voll. Aber nicht mal das, nicht mal das, dieses, weißt du, Heath Ledger, der hat einfach gemacht, er hat sich in die Rolle reingefunden. Ja. Er hat ja auch damals gesagt, er hat sich ganz viele Tom Waits Videos angeguckt, weil er sich daran orientiert hat und Jared Leto schon im Vorhinein, oh ja, dann schickt er irgendwie Schlüpper an die und dem schickt er ein Kondom und er steht sich da voll rein, weil Jared Leto halt irgendwie in diesem Matthew McConaughey-Film, wo er einen Oscar gekriegt hat.
Dallas Buyers Club.
Genau, da auch so ganz gut, da war er halt auch wirklich gut, aber da ist halt so richtig over the
top.
Ich muss jetzt, die Leute lieben alle Heath Ledger und seinen Joker, dafür hat er Oscar gekriegt, ich muss jetzt noch on top was draufsetzen. Und das ist
wahrscheinlich dachte man irgendwie so, ja, die lieben den Joker, weil er verrückt ist und deswegen mache ich einfach nur dieses verrückte To the Max und das...
Da muss man sich wirklich mal den Honest Trailer zu Suicide Squad ansehen, weil der Joker hat nur 3 Dinge. Katze, weil er immer so...
er schnurrt richtig so. Das ist mir im Film nie aufgefallen, aber es stimmt.
Und du denkst dir, stimmt, wenn man die 3 aneinander reckt, kann er eigentlich nicht. Dann, ich wollte noch kurz den Film reinwerfen.
Ja, bitte.
Der ist Auf kurze Distanz.
Ach.
Große Empfehlung.
Sehr guter Film.
Angucken. Super Film.
Do it.
Bei Suicide Squad, das war irgendwie alles unausgegoren. Die Special Effects waren kacke. Es war keine geile Action. Es war alles dumm. So. Von den Charakteren, die Motivation hat oftmals auch überhaupt keinen Sinn ergeben. Vor allem, wo Captain Boomerang dann nochmal zurückkommt, nachdem er sich schon verabschiedet hat. Und das wird auch nie erklärt. Und
Dass da ein Superheld dabei ist, der kaum sind sie in der Action einfach tot ist. Und ich so, wer war er nochmal? Oder Katana, die einfach ins auftaucht und denkst so, ist die jetzt böse? Was macht
die
eigentlich?
Vor allem, wo sie Slipknot vorstellen und du denkst, warum haben sie den nicht ganz am Anfang vorgestellt und 5 Minuten später, deswegen, weil er halt sofort stirbt. Ja. Deswegen wollten sie noch Zeit für den verschwenden. Das war wirklich eine unausgegorene Katastrophe. Ja. So kann man es, denke ich, formulieren. Ja. Und ich... Also es gibt wahrscheinlich Leute, die das irgendwie wegen dieser Edginess und so, weil das mal was anderes ist. Aber ich fand, das war eher so gewollt und gezwungen. Also das statt edgy eher cringe, wenn man das im englischen Modewörtern bleiben will.
Ja.
We are the bad guys, that's what we do.
Ja. Ich habe mich auch während des Films immer gefragt, sind die jetzt eigentlich die Bösen? Die sagen das so selten.
Ja, da gibt es dieses Game of Thrones Zitat von Tywin Lannister. A king who must say he is the king is not a real king. So, genau das ist es nämlich. Ja. Wenn du die ganze Zeit sagen musst, ja, ich bin übrigens der Böse, dann läuft da irgendwas schief.
Die Charakterwandlung hat auch nicht funktioniert. Also,
0,0.
Du bist halt innerhalb von, weiß ich nicht, einem kleinen Ausflug, bist auf einmal gut und... die Leute, die mit denen du bist eigentlich ein Einzelgänger, du bist ein mega Badass, dann wirst du da zusammengeschmissen, hast eigentlich keinen Bock drauf. Und am Ende des Films, also nach einer Aktion, ist auf einmal deine Familie, für die dich opferst.
Ich danke dir, dass du dieses Wort verwendet hast. Weil genau das war das, wo ich mir an die Stimme fasst war.
Ja, und ich dachte, das
die Familie.
Und danach noch die Slow-Mo-Szene und dann
Aber wenigstens hat Cara Delevingne da nicht mehr getanzt.
Ja, boah. Ich sag's dir, in 5 Jahren wird sie sich hart für diese Rolle schämen.
Sollte sie sich schon dafür schämen.
Nee, das war ein Fehler. Sorry. So ähnlich wie Ben Affleck sich jetzt für Daredevil schämt. So.
Ja.
Aber weißt du, was kein Fehler war, darüber jetzt zu reden? Das hat echt gut getan, das mal rauszulassen. Freu mich.
Dann schließe ich die Enttäuschung mal ganz kurz ab. Für mich war es Blair Witch. Nachdem die Bombe am Ende des Jahres so geplatzt ist, dass das ja gar nicht in the Woods?
The Woods
ist, sondern ein neuer Blair Witch-Film, dachte ich mir, krass.
Ja.
Weil die Trailer fand ich alle gut. Die ersten Kritikerstimmen waren so... Horrorfilm seit 1000 Jahren. Ja. Ich krieg mir ein, ist der gruselig. Und da war ich irgendwie gehypt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hatte auch Bock, weil Blair Witch Project gehört zu einer meiner Lieblingshorrorfilme. Und ich habe halt so ein bisschen gehofft, dass sie dass sie nicht ganz ihre Seele verkaufen, was sie aber komplett getan haben. Also ich saß in diesem Film und dachte mir die ganze Zeit, ach, Leck mich. Nee, ohne Witz, das ist so, das war so dumm. Ich habe, glaube ich, schon so lange keinen Horrorfilm gesehen, der so konsequent auf billige Cut-Jumpscares gesetzt hat. So auf die billigste Schiene. So, die Kamera guckt irgendwo im Wald. Und dann kommt jemand von rechts und sagt so, ah, du, und dann sollst du dich erschrecken. Und zwei Minuten später ungefähr das Gleiche nochmal. Hm. Eine Minute später ungefähr das Gleiche nochmal. Und irgendwann denkst du, ja, ich hab's verstanden. Wahrscheinlich, wenn er jetzt irgendwo länger die Kamera hält, bricht ein Baum um aus Versehen. Oder jemand kommt gegen die Kamera und jemand, und das passiert
halt dann auch. Der Joker kommt nochmal vorbei.
Und du denkst dir, mein Gott, das ist so lame. Und dann gibt's eine Szene, die soll wahrscheinlich, die ist auch in, wir bringen ja ein paar Videos raus, so über Weihnachten. Und da ist dieser Jumpscare halt auch drin. Und da, eigentlich soll man, also alle rasten auch im Film aus und man soll, glaube ich, im Kino auch voll schissen und denken so, what the fuck? Alle im Kino haben gelacht. Ach, die so, Alter, ist das nicht euer
Ernst? Sehr gutes Zeichen.
Mhm. Und nee, und das komplette Ende, also das Ende ging noch so, aber nach, also, nee. Ich dachte, man kann auch seine eigene Legende so kaputt machen, wie es der Film jetzt gemacht hat.
Ja.
Also kann man sich komplett sparen. Wenn man sich den ersten Film nicht kaputt machen will, dann guckt euch den Scheiß nicht an. Nee, war ich super enttäuscht und rausgegangen und dachte mir, okay, das war's jetzt? Puh, das habe ich, das hätte ich jetzt besser erwartet. Leider. Naja, so.
Hat ihr in die Hosen gemacht vor den Jumpscares?
Nee, irgendwann
dachte ich mir... Aber das ist nervig, ne?
Es ist halt nervig,
ja.
Weil dadurch, dass dann so, erst ist leise und durch diesen Sound kann mein Körper einfach nicht anders,
als
zusammenzuzucken.
Ja.
Ich weiß schon, was kommt, aber dann kommt so, und dann denkst du, oh ja, ist gut. So, das war halt trotzdem kacke.
So hasse ich, ey. Naja. Furchtbar. Schon so. Bei Don't Breathe genervt, weil ich dann schon mal
ein Zelt
anspannen war, weil ich mir dachte, so jetzt komm, bring den nächsten, komm schon. Ja, ja, alles klar, da ist es. Ah, okay.
Da war ich nämlich auch ziemlich enttäuscht, ja, weil auf den Film hatte ich mich richtig gefreut, weil alle den so gefeiert haben und ich dachte, das wird mal ein etwas anderer Horrorfilm.
Ja.
Und dann, okay. Dann gehst du rein und nach 5 Stunden merkst du, okay, nee, hier ist einfach nur ein Jumpscare nach dem anderen wieder.
Ja, und das
war voll der normale, okay, Horrorfilm, den man durchaus gucken kann. Aber ich habe auch nicht verstanden, warum das jetzt gerade so die Offenbarung sein soll.
Ja, wusste ich auch nicht.
So. Ja, positive.
Positiv, Philipp.
Kommen wir zum Positiven. Das ist eigentlich noch trauriger, muss ich sagen, weil ich hab
wirklich... Hey, Caesar.
Also
weißt du, das ist ein sehr ambivalenter Film.
Ja,
genau.
Ja, ich fand den ganz geil. Auf der einen
Seite hat er mich hart enttäuscht, aber auch mein
Lieblingsfilm. Es war trotzdem das beste 2016.
Weil ich mich emotional so mitgenommen habe, weil ich ihn so schlecht fand. Das wäre aber
ein abgefahrenes Rating dann.
Das stimmt. Nee, was mich... Entschuldigung. Ich habe schon jetzt öfter darüber nachgedacht, so was 2016 so gefetzt hat und sowas. Und ich bin echt da ins Rudern gekommen. Weil ich nicht so, wo ich diesen, wie wir vorhin schon mal privat, nee, wir haben einen
Podcast. Doch, oh Gott, privat. Wir reden nicht mit uns.
So über Whiplash privat. Und Birdman, wo wir gedacht haben. So,
haben wir mit ihm drüber geredet?
Ja, ich habe gerade, ich glaube, in meinem Gehirn
geht's. Vor 30 Minuten.
Ja. Oh, boah, Urlaub.
Schlaganfall.
Da weißt du, da warst du so, okay, der ist es. So, und bei mir war das halt schwierig. Trotzdem ist es irgendwie so ein Film aus dem Anfang des Jahres, und zwar Dope.
Oh ja,
dope.
Habe ich gestern nochmal diesen einen Song gehört und dachte mir, ich muss ich Dope nochmal gucken.
Ja, ich war nämlich auch...
Der war echt gut.
Der war schon ziemlich dope, ne?
Ich habe den in der Sneak gesehen und dachte mir so, okay, was ist das? Ah ja, okay, von dir hast du mal den Trailer gesehen. Schaust du mal, was das ist. Und ich fand den halt... Ich hab nichts erwartet und umso viel mehr bekommen, weil der ist echt mega gut gemacht. Das ist halt so eine... Story von so drei, von so einem Underdog mit seinen zwei Freunden und der einfach irgendwie, naja, der will halt irgendwie einen Job kriegen und er will einfach aus diesem Ghetto, was halt auch so ein bisschen da belastet ist, da irgendwie rauskommen. Aber es ist jetzt nicht so ein, du bist übrigens da in L.A., in Downtown, da kommst du nicht raus, du bist Gangster, du musst jetzt Drogen verticken, sondern es wird halt eher leichter genommen. Es wird nicht so, nicht so hier, das ist alles schlimm da, sondern es wird ein bisschen... auch humoristisch behandelt, dann wird es ein bisschen ein bisschen spannender wird es auch. Und dann gucke ich diesen Film, denke ich so, der unterhält mich echt gut. Und dann kommt da so eine Szene am Ende, die mich halt so total weggeflasht hat. Wo es auch im Kino, das fand ich halt so beeindruckend immer, wenn es wurde auch komplett still.
Ja.
Weil er hält da so einen Monolog direkt in die Kamera und du denkst dir so, ja.
Erwischt.
Fuck. Eigentlich hat er voll
recht. Der Film hat mich gerade vorgeführt.
Ja. Ah, der zeigt mir die ganze Zeit was und ich amüsiere mich,
ja.
Ich steige darauf ein und dann hält er mir quasi selbst meinen Spiegel vor.
Ja.
Und dann denkst du dir erstmal so, fuck.
Ja.
Aber das war halt großartig
gemacht. Ja, voll.
Also ich fand halt auch diese Dreiergruppe von diesen Typen und die, die Schauspielerin, die jetzt auch irgendwie in mehreren Filmen mitspielt und hier der aus Grand Budapest Hotel, die sind halt so charmant und die sind halt auch so trotzdem jugendlich.
Der eine aus Grand Budapest Hotel.
Na, Tony Revolori oder wie der heißt. Der Kleine da.
Der Page.
Genau.
Aha, sag das auch.
Und die sind halt auch irgendwie Jugendliche und dann, weißt du, die Szene mit der Frau, die dann so ein bisschen weniger anhat und sowas, das ist alles so lustig gewesen und trotzdem hat der Film so eine, ohne dass er sagt, das ist meine Moral, Edith, sondern der zeigt es dir einfach und dann denkst du selbst drüber nach, das fand ich großartig. Das war halt leider auch mein einzigstes, also eines meiner wenigen Highlights dieses Jahr.
Dein Ein und Alles war das.
Und in diesem Sinne halt dope, mein. Ich muss halt sagen, es ist halt auch ein bisschen komisch so. Also ich fand ihn sehr gut, aber er war jetzt nicht so wie andere Filme, wie Whiplash zum Beispiel, die war so perfekt.
Ja.
Aber trotzdem für mich halt der beste Film.
Ich muss auch dazu sagen, dass ich zwischen Dope und dem Film, den ich gleich sagen werde, geschwankt bin, aber ähnlich wie Philipp, bei beiden so war, das ist noch einer der besseren dieses Jahr, den würde ich wählen. Dope kommt ganz knapp dahinter, aber ich habe mich trotzdem für Arrival entschieden, weil... ich mag alle Filme von Denis Villeneuve.
Denis Villeneuve, wirklich nicht
Denis Villeneuve? Ja, der ist Franco kann
halt. Denis Schmenny.
Und jedenfalls, ich hatte hohe Erwartungen mal wieder, wie bei jedem Film von ihm so ein bisschen. Und die wurden halt wieder erfüllt. Also ich fand das Artdesign super, das war genau meins, dieses Unterkühlte. Ja. Dieser Soundtrack hat perfekt dazu gepasst. Ich bin gar nicht so ein Fan von Amy Adams, aber irgendwie hat auch sie in die Rolle gepasst. Ich fand, auch wenn viele, oder was heißt viele, einer in der Redaktion gesagt hat, ja, ich habe das Ende schon voll vorausgesehen, dass es da
und ich weiß nicht, geht. Möchte ich nur kurz anmerken, ich weiß nicht.
Ja,
nicht, dass hier wieder Anti-Andi
schlägt oder so. Wo ich mir denke, naja, glaube ich nicht so ganz. Aber okay, kann er ja gern behaupten, wenn wir nicht vorher schon darüber geredet hätten. Aber ja, mich hat das Ende irgendwie zum Nachdenken angeregt. Ich fand es schön, wie der Film das, also seine Erzählstruktur in ganz, ganz vielen Dingen mit aufnimmt.
Hm.
Das ist jetzt, ich glaube, wenn man den Film nicht gesehen hat, ist es der Wart,
der nicht so viel Sinn ergeben. Du meinst einfach, was ich auch großartig finde, er erzählt seine Story auch über die Soundebene.
Ja, genau.
Aber jetzt keine Voice-Over, sondern einfach über den Sound.
Ja, ja.
Das ist halt großartig
gewesen. Ja, voll. Und der ist halt super ruhig, aber trotzdem, und also ich fand den ganz dauerhaft spannend. Der ist einfach irgendwie, ich hatte keine Stelle, wo ich wirklich keinen Bock mehr hatte. Sondern das war die ganze Zeit, ich wollte wissen, was da jetzt abgeht und wie der endet und wie er weitergeht. Und ich konnte mir halt kein Ende vorstellen. Und der Film, ja, lässt mich trotzdem mit was zurück, worüber ich nachdenken kann, was mich noch über den Film hinaus weiterträgt. Klar, da muss ich auch, wir haben auch mit Tobi drüber gesprochen, der den mittlerweile auch gesehen hat. Und klar, das ist jetzt nicht der beste Cyberfilm der letzten 10 Jahre, wie viele sagen, oder was ich auch gelesen habe. Aber er ist halt anders. Hm. Er ist irgendwie gut und er ist wahrscheinlich für mich dennoch einer der besten Cyberfilme der letzten 2 Jahre vielleicht. Einer der, ich sage nicht der beste, sondern einer der.
Ja.
Weil da gab es natürlich auch einige, die nicht besser waren, aber genauso gut. Und von daher, für mich war es Arrival, das hat mich dieses Jahr einfach ziemlich beeindruckt. Sonst danach kommt echt schon fast dope.
Ich fand die Reaktion im Kino so total interessant, als dieser Twist, der ist halt, der wird dir nicht so, der wird nicht gesagt, da ist er.
Ja, genau.
Sondern er wird...
So ein bisschen wie bei Dope.
Damit ja, genau. Er wird halt einfach erzählt und die Leute haben unterschiedlich darauf reagiert, also unterschiedlich lang. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber irgendwann saß ich dann so da, guck das so und dann auf einmal habe ich begriffen, was er mir gerade erzählt.
Ja,
ich
genau.
So, what? Und dann hast du aber auch... Das fand ich halt sogar im Kinosaal war es so, da haben sich schon so welche gerührt, weil du ja irgendwie das war halt unglaublich emotional, du hast eine emotionale Reaktion darauf und da haben sich schon welche gerührt, andere waren noch total still, dann hat es irgendwie so vielleicht 30 Sekunden gedauert, dann kam die, es hat unterschiedlich lang gedauert und das fand ich halt großartig, weil es nicht so, alles klar, sondern es kam halt nacheinander und das fand ich halt so beeindruckend, bis dann irgendwie Andreas Engelhardt emotional zusammengebrochen ist.
Ja, das war halt einfach so schön, genau was du so sagst, der Film sagt nicht, ey, ich habe da noch einen Twist und der kommt jetzt, weil die Musik irgendwie lauter wird oder so. Sondern er erzählt es bis zum Ende und irgendwann denkst du, krass.
Moment mal.
Das, wie jetzt? Und das habe ich
Boah. So ganz kurz mal eben. Was war
ja,
das gerade?
Ja, genau, so, irgendwie ja. so, ja, ganz ja. kurz mal eben. Das war heftig. Das, ich, also, ja. weiß nicht. Ich hab's nicht kommen sehen. Nee. Und ich glaube auch, die meisten, die, wahrscheinlich alle, die jetzt nach dem Podcast da reingehen und wissen, dass so ein Ende geben wird, achten viel härter darauf. Und ja. ahnen es dann vielleicht früher, als wir, die halt keine Ahnung hatten, was da passiert.
Nee. Aber wenn du nicht damit rechnest, dann rechnest du halt
auch ja, deswegen, nicht damit. Ja, deswegen kriegt dich das einfach ja. nicht mehr.
Ich fand auch krass, dass der Film, der ist ja eigentlich so ein bisschen wissenschaftlich nüchtern angehaucht, vor allem auch in seiner Botschaft und in diesem ganzen First-Contact-Umgang. Und dass der aber trotzdem emotional so unfassbar gut für mich funktioniert ja. hat. Also ja. das musst du halt auch erstmal hinkriegen.
Ja, ja. ja, ich fand den halt, der sah halt auch super schön aus. Ich fand ja, halt die Kamera und das ganze Set-Design und das war alles super.
Hat auch sehr viele schöne Referenzen an 2001 A Space Odyssey, um das noch
mal ja, zu ja. erwähnen. ja, in dieser... haben wir da nicht mal auch so Diskussionen gemacht, ob jetzt Stanley Kubrick gerade dieser Film nicht vielleicht doch ein klein wenig aus heutiger Sicht überschätzt ist, ja oder nein? Das ist eine Diskussion für Kubrick-Fanatics.
Können wir auch mal machen.
Kubrick-Special-Podcast. Ja. Dann ja. haben wir bestimmt doppelt so viele Zuhörer. Aber würde mir Spaß machen. Ja. Weniger Spaß macht mir übrigens, jetzt hier meinen Lieblingsfilm vorzustellen, weil so richtig Bam reingehauen hat das ja halt bei mir auch nicht so ganz.
Oh, ich würde jetzt gerne raten, aber ich weiß
nicht. Und ich habe, also es gibt noch so einen Film, auf den ich mich sehr verehre. Ja, ich habe ja. gesagt, bleib in Deutschland, weil ich, natürlich...
Fernsehfilm?
Fallen mir auch noch ein paar Filme ein aus den USA, die mir ganz gut gefallen haben. Also der aktuelle Woody Allen Film hat mir ganz gut gefallen, aber sowas ist ja nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt der Film des Jahres. Mhm. Also das ist irgendwie, dafür ist der Fall, wenn er mir jetzt zu klein. Und ich freue mich ja noch auf hier Hell or High Water, den will ich noch gucken. Das werde ich auch noch tun, deswegen kann ich den nicht bewerten. Also bleibe ich in Deutschland und einfach, obwohl er wahnsinnig lang war, fand ich ihn abgefahren, interessant und neu und ich nehme Toni Erdmann.
Oh, damit bist du in der weltweiten Kritikerliga, glaube ich, nicht der Einzige, der sagt. Nee.
Und ich nehme ihn, weil ich das, also Philipp hatte den ja vorher gesehen und hat das schon so erzählt und ich hatte irgendwie nicht so einen Bock, das zu gucken, was nach dem Motto, dass, boah, das dauert jetzt irgendwie 164 Minuten und
ja,
so.
Ja, da stehe ich auch noch davor. Ich warte, was die
Tochter irgendwie Rumänien, aber es hat irgendwie was. Also klar ist der auch zu lang und klar hat er so Schwächen, aber ich fand ihn halt super. Also ich habe mir den Namen nochmal aufgeschrieben, weil der war mir gar nicht so präsent. Ich weiß nicht, wie das dir ging. Peter Simonischek. Aus jetzt irgendwelchen anderen Produktionen hatte ich den nicht so hart auf dem Schirm gehabt. Und ich fand es halt sehr abgefahren, was... Also worum es da so geht, also klar, Vater-Tochter-Drama so und kommt irgendwie nach Rumänien, wo die da halt arbeitet und versucht sie so ein bisschen da so rauszuziehen auf so eine, ja fast schon so märchenhafte Art und Weise und verkleidet sich halt und benimmt sich halt sehr, sehr seltsam. Ja. Und das hat mich mir schon, also diese Stelle sehr gut gefallen. Mhm. Also so einfach da aufzutauchen und sagen, ich bin jetzt der deutsche Botschafter oder ich bin irgendwie... mein Freund ist Jörn Thierryak, das war so ein alter Gag, weil das war so ein super, das war früher der Manager von Boris Becker. Und den fand ich schon immer sehr, sehr lustig. Und dann, der ist halt Rumäne. Und solche Sprüche macht er da und das hat mir, ich fand das, das hatte irgendwie was. Und ich wusste halt auch nicht so richtig, was das so soll.
Ja.
Und da gibt es natürlich auch so ein paar Momente, es gibt ja noch so eine Feierlichkeit, die war auch sehr bizarr.
Die ist sehr bizarr, ja.
Sehr, sehr bizarr. Sehr, sehr bizarr. Ich will dir jetzt gar nicht so weit aus, jetzt, sagen, weil vielleicht möchte sich ja jemand den Film noch angucken. Sehr bizarr, ja, es kommen so Dinge vor. Ich weiß auch, manchmal schämt man sich auch ein bisschen, irgendwie, wenn man das guckt. Ja, es ist halt ganz seltsam. Und ich bin gar nicht so der Fremdschämen-Freund. Also oft kann ich bei Stromberg, wird mir das zum Beispiel manchmal echt zu viel. Also wenn ich mir so denke, boah, jetzt belästigst du die auch noch, Alter, boah. Oder auch so bei About Schmidt, wo Jack Nicholson dann irgendwie unbeholfen meint, diese Frau da in diesem... Wohnwagen kriegnacken zu müssen, wo man sich also denkt, die hat dir das nicht angeboten, ist das unangenehm. Auf diese Art ist der das nicht, aber der hat auch so, fand für mich so ein paar Stellen, wo ich mir so dachte, aber insgesamt, also super gespielt und es war mal was anderes, hat man sich mal was getraut und ich habe das mal genommen, weil ich finde, dass überhaupt, zum Beispiel auch für Victoria und so, jetzt mal das, es kommen auch gute Sachen aus Deutschland und wir können halt mehr, als beispielsweise Willkommen bei den Hartmanns, den ich auch gesehen habe, den ich jetzt nicht super scheiße fand. Das kann man schon mal gucken. Man kann mal schon mal so einen Film über aktuelle politische Situation drehen, mal so als leichtere Komödie und auch eine Botschaft transportieren. Das ist alles voll okay. Es hat aber so ein 0815 okay Film und da ist sowas schon irgendwie abgefahrener. Und
164 dann, Minuten.
Das ist abschreckend. Und der hätte meiner Meinung nach auch diese 164 Minuten nicht gebraucht. Ja, Philipp, das ist, glaube ich, auch dein Problem damit, oder?
Ja, ja, genau. Das, also hätte halt auf 2 Stunden hätte runtergekürzt.
Das hätte locker
dann
gereicht.
Ich glaube, dann hätte es auch mein bester Film des Jahres werden können. Es gab halt so einige Szenen, wo du dachtest, okay, ja, aber gerade dann, wenn es Vater-Tochter geht, wird es halt großartig. Ja. Oder wenn es nur um ihn geht, ist es halt großartig. Ja, also ist halt diesen Witz, den er da bringt. Er kommt halt nicht an seine Tochter ran, deswegen erfindet er die Figur Toni Erdmann. Und das ist so lustig. Und dann ist auch einige Szenen, wo du denkst, okay, das ist mir jetzt ein bisschen zu künstlerisch. Mhm. Da wird so ein bisschen gerade sehr viel gezeigt, wo ich mir denke, okay, mag ich nicht. Ja, okay, tanzen jetzt hier ein bisschen rum so.
Ja.
Aber es, in der Mitte des Films gibt es zum Beispiel eine Szene, die ist so stark, weil jeder von uns irgendwie sich daran was vorstellen kann, wo ich dachte, boah, jetzt hat mich der Film, da war ich auch wirklich den Tränen nah und dann geht's weiter, so dachte ich mir so, okay, jetzt auf dem Niveau, teilweise ja, teilweise nein, genau, ich finde halt 120 Minuten hätten gereicht,
definitiv. Der Film
wäre perfekt.
Naja, definitiv. Am 23. Dezember kommt übrigens der DVD.
Kannst du ja ein Double Feature gönnen, Hateful Eight und dann
6 Stunden später. Mach
ich mal so einen Sonntag durch, ne?
Aber
hab 6 Stunden Filme geguckt, wie viele?
2.
Aber ja. guck mal so als Mindfuck immer eine Stunde von dem einen und dann eine Stunde von dem anderen.
Oder beide übereinander legen, zeitgleich. Halt so, es gibt ja auch, du kannst ja, alle 6 Star Wars Filme gleichzeitig gucken, ne?
Also
ja,
das ist halt mein Plan.
Alles ist voll der Mindfuck, was soll das
denn? Ich muss ja ganz schön viele Filme nachholen aus 2016. Ich werde immer 3 anmachen, weil dann spare ich Zeit.
Ja, genau.
Du musst dann auch trainieren.
Das ist das Bild, machst die Kopfhörer an. Okay. Oh.
Ich kaufe mir die alle auf so eine Retro-VHS-Edition und spule die einfach, während die laufen, vor. Und dann dauert das halt so 20 Minuten, dann bin ich mit Hateful Eight durch und habe ungefähr gesehen, was passiert.
Ja.
Dann schreibe ich da eine fette Kritik zu und sage, hat mir nicht so gut gefallen, weil mir zu temporeich.
So,
Andi. Andreas, jetzt hier hau raus, warte,
Antwort. Ja. Wir sind voll Dope Arrival.
Andi, du hast noch ganz genau 1 Minute, 30 Sekunden
und jetzt
deinen Top-Film.
Jetzt kommt Andi und sagt Batman oder Superman.
Nee, wir müssen nämlich Andis Zeit beschränken, der hat am Anfang schon über Rogue One gesprochen.
Stimmt. Ja, Einstieg und Abstieg, ne?
Ja.
Ausstieg.
Genau.
Je nachdem. Ja.
Sagst du jetzt echt
Rogue One? Genau. Nein, natürlich nicht. Puh. Da habe ich ja schon drüber geredet, das wäre jetzt ein
bisschen. Aber wenn es so ist, dann kannst du das sagen.
Nein, war es aber auch nicht.
Aber ich kenne nur Andis Nummer
1. Echt?
Ja, kennt er. Willst du es sagen?
Say it.
Nee, gleichzeitig?
Nee. Oh, ich bin echt
gespannt. Gleichzeitig. Ich hatte nämlich gehofft, dass einer von euch Arrival nimmt. Deswegen, du willst es sagen? Oder?
Nein, ich dachte, du sagst das jetzt gleichzeitig.
Nee, nein, machen wir nicht. Und zwar, jetzt kann ich nach Blockbuster-Andi nochmal Indie-Andi raushängen lassen. Und zwar Café Belgica.
Oh, der habe ich mir vorhin auf meine Liste geschrieben, dass das der erste wird, den ich am Sonntag gucke. Also sehr danach, nachdem ich
6 Stunden.
Nachdem
sechs
Stunden. Du musst erst Toni Erdmann.
Der geht auch nur 2 Stunden. Das ist ja, dann, kannst du mal machen.
Das ist ja voll der Kurzfilm, Andi.
Ja.
Was passiert da?
Café Belgica ist ein kleiner belgischer Film, wie der Titel schon vermuten lässt, der im Sommer dieses Jahres in Deutschland rauskam, halt komplett unterging. Aber unsere werte Kollegin Theresa hat uns mit diesem Trailer ja bedrängt, fast schon oftmals. Und der war halt auch unfassbar geil und deswegen habe ich gesagt, okay, den Film gucke ich mir im Kino.
Gesundheit. Das hat jetzt bestimmt gefetzt. Entschuldigung, leichte Erkältungsnachwirkung.
Hier rüber.
Alles einmal auf Film, aber Film
ist die ganze Urlaub, Technik. Ne?
Technik-Schnodder.
So, in dem Film geht es um 2 Brüder, die zusammen eine Bar oder Kneipe, naja, nee, doch Bar.
Café? Das heißt Café an ihm.
Ja, nee, ist eigentlich aber mehr so Bar-Disco-mäßig in
Aber der Gent. Film heißt doch nicht Bar Belgica.
Ich weiß. Das Etablissement heißt eben Café Belgica. Und die haben eben dieses Etablissement in Gent und bauen das zu dem Szene-Treffpunkt schlechthin auf. Und es ist so der Aufstieg und Abstieg dieser Bar, auch der Beziehung der beiden untereinander. Und es ist einfach ein wahnsinnig mitreißender Exzessfilm, der in der ersten Hälfte so eine krasse Sogwirkung entwickelt, weil er dich halt wirklich in diese Feierszene einfach reinzieht. Und ich bin eigentlich jemand, der mit sowas überhaupt nichts anfangen kann. Aber selbst mich hat es nicht kalt gelassen und wirklich mitgenommen. Und dann kommt halt irgendwann mitten in diesem Film einfach dieser Bruch und es geht einfach alles in die Scherben. Und auch das kriegt der Film wunderbar hin und deswegen ist er auch zum Beispiel ein besserer Exzessfilm als The Wolf of Wall Street, weil er diese Katerstimmung halt auch noch richtig krass einfangen kann. Der ist unglaublich gut inszeniert. Der Soundtrack ist der Wahnsinn. Der Regisseur Felix van Gröning, oder wie hieß der? Irgendwie so in die Richtung. Christoph,
der hat einen Film gemacht, der uns zu Tränen gerührt hat.
Ich habe gerade überlegt, ob es der von
The Broken Circle ist. Ja, genau, der ist es.
Ah, krass.
Ja.
Oh, fuck.
Deswegen muss ich mir den Film auch unbedingt angucken, weil ich fand,
so, der hat sich für Café Belgica die Band Soulwax zur Seite genommen und die haben dann auch wiederum mit anderen Bands zusammengearbeitet und das ein Jahr lang nur um einen Soundtrack für diesen Film zu entwickeln. Geil. Und du hast dann auch Musikstücke, wirklich unterschiedliche, in alle Richtungen irgendwie, die dann auch teilweise mal so 2-3 Minuten einfach am Stück laufen. Also so ein Act, der halt in dieser Kneipe stattfindet. Mhm. Aber das wurde mir trotzdem absolut nicht langweilig, weil es irgendwie immer so diese Energie einfach sich auf mich übertragen hat. Und auch die emotionale Komponente funktioniert hier wunderbar. Also es gibt so viele Momente, die mir richtig einen Nierenhaken verpasst haben. Und das Krasse war auch, dass man diese Momente hatte und man ist dann eigentlich schon wieder in der nächsten Szene. Aber trotzdem hält es alles immer noch so wahnsinnig nach und es summiert sich dann immer mehr. Und das auch krass ist auch, diese Brüder agieren dann irgendwann gegeneinander. Du verstehst trotzdem aber, wo beide herkommen, warum das gerade so ist und warum es nicht klappen kann. Und das ist einfach, ja, richtig viele Komponenten, die er in 2 Stunden packt. Das ist eigentlich fast so ein Epos, wenn du so willst. Oder so fühlt es sich an, weil er so viel abarbeitet. Und deswegen finde ich es auch, ich verstehe bis heute nicht, wie er diese Effizienz hinbekommen hat, weil er fühlt sich auch irgendwie nicht gehetzt, sondern eher auf eine angenehme Art oftmals entschleunigt. Hm. Und ja, nach dem Ende des Films bin ich da aus dem Kino auch ja, gestaxelt, weil ich kein Gefühl mehr in meinem Bein hatte und es hielt auch noch
die ganze Zeit mitgewirkt hat.
So. Ja, für 30 Minuten an und so. Also das war ja für mich der beste Film des Jahres, ja, kann man sagen.
Geil. Schön.
Kann ich nur empfehlen, vielleicht erstmal den Trailer angucken und
die DVD gibt es für sich. Schon.
Ja, aber jetzt man kann sie nicht bestellen hier. Ich wollte mir die Blu-ray nämlich bei Amazon bestellen.
Echt nicht?
Die gibt es gerade nicht.
Nee. Oh, krass.
Er ist gerade nicht schon lieferbar. Vergriffen.
Krass. Wahrscheinlich.
Film.
Jetzt ist natürlich ganz wichtig, dass ihr, liebe Zuhörer, uns sagt, was eure Tops und Flops des Jahres waren. Also ihr könnt natürlich auch noch gern mehr darunter schreiben, aber vielleicht haltet es auch knapp, wählt einen Film des Jahres und euren Flop des Jahres und schreibt vielleicht mal auch, ob ihr das genauso seht wie wir, ob 2016 nicht so geil war.
Oder ob wir nur die falschen Filme gesehen
haben. Genau, oder ob wir einfach zu wenig im Kino waren. Ja. Da sind wir einfach mal sehr interessiert, was ihr so denkt. Und vielleicht könnt ihr uns auch noch Filmempfehlungen geben. Vielleicht sind da auch noch mehr Indie-Filme, die mega geil sind, die wir nicht auf dem Schirm hatten. Also ja, immer raus damit.
Ja.
In diesem Sinne, wir beenden jetzt ein etwas turbulentes Podcast-Jahr mit leider diversen Lücken. Aber nächstes Jahr wird natürlich alles besser. Nicht nur im Kino, sondern auch hier bei uns im Studio. Wir empfehlen euch jetzt natürlich nochmal nachhaltig so wundervolle Meisterwerke zu gucken wie Hail Caesar, Blair Witch, Chiller of Duty oder natürlich
Suicide Squad.
Zieht's euch rein. Ich hab kurz vergessen, ob Andy Batman vs. Superman oder Suicide Squad gesagt hat. Genau, guckt euch die an. Die anderen, die wir gesagt haben, könnt ihr ruhig links liegen lassen. Das war unser Jahresrückblick. Und nicht nur das, sondern wir verabschieden uns von dieser Staffel und von diesem Jahr. Und von euch, wir wünschen euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2017. Und im Januar, dann hören wir uns wieder.
Genau. Ja. Wir hoffen, dass ihr uns die treu bleibt. Halt.
Die das 250.
Liebe Leute,
nee, aber treu dabei sind.
Wir strengen uns an. Marek hat es gesagt, wir waren nicht immer so fleißig. Wir geben uns Mühe. Es war auch für uns ein turbulentes Jahr. Deswegen hoffen wir, dass wir sowohl das mit iTunes in den Griff bekriegen, als auch jetzt wieder öfter aufzutreten, euch zu unterhalten.
Und wenn das alles klappt, dann machen wir nächstes Jahr zu Weihnachten, mieten wir uns einen Zirkus und treten da live auf.
So nämlich.
Ja,
so
nämlich. Und dann gibt es Tickets. Jeder kann 2 Euro in eine Spaßkasse werfen.
Genau, und wir spenden das auf jeden Fall nicht, sondern wir behalten das und kaufen uns ein fettes Fahrzeug. In diesem Sinne, tschüssi.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.